HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Und wie soll ich das denn eigentlich glauben, was wir seit gestern Abend feiern? Worauf wir uns seit 4 Wochen vorbereiten im Advent? Die Geburt Jesu, des Sohnes Gottes.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.
Ob ich will oder nicht, jedes Jahr geht mir die biblische Weihnachtsgeschichte wieder zu Herzen. Worüber ich mich selbst wundere, denn im Kopf, da weiß ich ja, so war das doch gar nicht. Was da im Lukas- und Matthäus-Evangelium erzählt wird, das hält keinem Faktencheck stand. Außer Kaiser Augustus, den gab es tatsächlich, aber sonst war es ganz anders. Wie, das weiß ich auch nicht, aber ich halte mich an die Gelehrten, ich kann nicht anders, und die sagen, historisch ist das alles nicht so gewesen, wie es geschrieben steht. Maria war keine schwangere Jungfrau, die von unbarmherzigen Herbergswirten abgewiesen wurde. Josef und Maria waren kein hochheiliges, sondern ein ganz normales Paar. Jesus wurde nicht in einem Stall geboren und lag nicht in einer Krippe. Es kamen weder Hirten von den Feldern noch Magier aus dem Morgenland nach Bethlehem. Warum auch? Höchstwahrscheinlich war Jesus nie in seinem Leben in dieser kleinen Stadt. Jesus war nie in Bethlehem. Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit den Augen eines rationalen Menschen gesehen, ist die Heilige Nacht die größte Fake-Show der Weltgeschichte. Warum, um Gottes Willen, geht sie seit 2000 Jahren den Menschen zu Herzen? Warum kümmern sie sich meist nicht darum, dass das alles gar nicht so war, wie berichtet? Warum stelle sogar ich mir eine hölzerne Krippe auf und darin eine Szene nach, die es so nie gab? Und warum rühren mich die alten Weihnachtslieder, kommet ihr Hirten in sternklarer Nacht, um den holden Knaben im lockigen Haar zu sehen und das Halleluja der himmlischen Heerscharen zu vernehmen? Kaum naht Weihnachten, siegt Herz über Kopf. Erstaunlich. Als Schriftsteller beschäftigt mich der 2 Jahrtausende währende Erfolg der Weihnachtsgeschichte besonders. Ich frage mich, wieso fällt mir eigentlich nicht eine ähnlich großartige Story ein, die durch alle Zeiten, Kulturen und Schichten wirkt? Aber selbst wenn es sie noch nicht gäbe und der Arzt und Schriftsteller Lukas sie heute einem Verlag anbieten würde, würde der sie drucken? Würde zum Beispiel Verlagsleiter Stefan Wiesner sie in seinem christlichen Bene Verlag veröffentlichen? Jedes Jahr prüft der Verleger im hessischen Kloster Altenberg unzählige Manuskripte auf ihren Veröffentlichungswert hin. Würde er dem Autor Lukas mit seiner Weihnachtsgeschichte eine Chance geben?
Also das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Einerseits hat die Geschichte ja was total Anrührendes. Ein junges Paar, sie hochschwanger, beide unterwegs in der Wüste. Ja, eine spannende Reise. Und es geht um nichts weniger als die Geburt von Gottes Sohn. Eine Geschichte, die letztlich die ganze Welt verändert. Insoweit, ja, das hat Bestsellerpotenzial. Und im Rückblick muss man sagen, ja, das ist ein Bestseller geworden, diese Geschichte. Seit Hunderten von Jahren hören die Menschen diese Geschichte jedes Jahr aufs Neue und sind davon fasziniert. Andererseits, und das ist jetzt die Frage an den Verlagsmenschen, würde der diese Geschichte direkt einkaufen? Das kommt auf den Bekanntheitsgrad von der Autorin oder des Autors an. Wer erzählt das gerade? Wer ist denn dieser Lukas? Ist der weithin bekannt? Kennt man den aus Film, Funk oder Fernsehen? In welcher Talkshow könnte und würde er mit seiner Geschichte auftreten? Steht er für umfangreiche Pressearbeit und Interviews zur Verfügung? Das sind Fragen, die ein Verlagsmensch hat, wenn er sich ein neues Projekt eines bis dato unbekannten Autors anschaut. Insoweit, ja, eine zweigeteilte Antwort.
Sollte Lukas vielleicht etwas nachbessern? Gibt es Fehler im Plot? Lässt die Geschichte die Leser manchmal ratlos zurück mit ihren ja wirklich unvorhersehbaren Wendungen? Lektor Stefan Wiesner?
Ich glaube, diese Geschichte ist so, wie sie ist, und sie funktioniert auch nur genau so, wäre es der Sohn von irgendeinem Zimmermann und irgendeiner Frau irgendwo in der Wüste, in Judäa, in Israel. Tja, was würde man dazu sagen? Es ist eine Love Story. Da geht es um ein kleines, süßes Baby. Es geht um Tiere. Das sind auf jeden Fall Elemente, die eine gute Geschichte noch schöner machen. Und ich finde es perfekt, so wie es ist. Es wäre nicht gut, noch irgendwie an dieser Weihnachtsgeschichte herum zu lektorieren.
Eine gute Geschichte also mit allem, was uns Menschen so zu Herzen geht. Aber das kann doch noch nicht reichen für den 2000-jährigen Erfolg. Wie also schaffe ich den Spagat zwischen Kopf und Herz, um herauszufinden, was es wirklich auf sich hat damit? Wie vollbringen ihn Gelehrte, zum Beispiel Theologen?
Also dieser Kern, also ist historisch, es gab Jesus, es gab Maria und Josef, er wurde geboren. Und dann wird es schwierig. Ne? Also es wird schwierig, sich sicher zu werden, weil die historische Forschung immer nur Wahrscheinlichkeitsurteile treffen kann. Ziemlich sicher ist hier Faktisches und Fiktives miteinander verrührt in Geschichten, die eine Bedeutung haben, die viel weiter reicht als die Fakten, die man daraus ziehen kann.
Thorsten Dietz ist Privatdozent für evangelische Theologie an der Marburger Universität. Er lehrt als Professor an der Evangelischen Hochschule Tabor und arbeitet sogar in der Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche in Deutschland mit. Ein kluger Gelehrter, wie er im Buche steht. Was antwortet er denn jenen, die die Weihnachtsgeschichte in den Bereich der Fake News schieben, weil darin historisch gesehen nichts stimmt?
Na, den antworte ich, das ist schon auch ein banales Vorurteil für das Faktische, als wäre das Wesentliche auch von uns Menschen als Person, das, was man in einem Lebenslauf sicher dokumentieren und abhaken kann, das ist halt nicht das, was uns ausmacht. Nicht sehr viel, was uns ausmacht, sind innere Geschichten, die man gar nicht dokumentieren kann, aber sie sind wahr. Und so ist die Weihnachtserzählung eine Mischung aus einigen äußeren Anhaltspunkten, aber eben auch viel inneren Geschichten, die ausgeschmückt worden sind, sodass die Bedeutung Jesu für die Menschheit darin zum Ausdruck kommt.
Die Bedeutung Jesu für die Menschheit. Offensichtlich geht es mehr darum als um die historische Faktenlage in Sachen Jungfrauengeburt, Bethlehem und Herbergssuche. Diese Bedeutung Jesu versuchen Theologen seit fast 2000 Jahren zu beschreiben. Sie verstiegen und versteigen sich mitunter in äußerst anspruchsvolle Gedankengänge, die dicke Bücher füllen. In Bibliotheken sind sie oft in der Abteilung Dogmatik zu finden. Mit Weihnachten haben sie eigentlich nichts zu tun. Wie Jesus geboren wurde, ist hier ziemlich egal. Wichtig ist den Dogmatikern nur, in Jesus wurde Gott Mensch, ganz Mensch. Jesus war nicht nur ein menschliches Baby, sondern er war gleichzeitig der Christus, der Erlöser, der schon vor der Erschaffung der Welt ein Teil, eine Wesenheit Gottes war, gemeinsam mit dem Heiligen Geist.
Jesus Christus war ganz Gott und ganz Mensch.
So brachten es Theologen der Antike auf einen Begriff und wollten damit andere Vorstellungen abwehren. Etwa die, dass Gott erst später von Jesus Besitz ergriffen haben könnte oder dass Jesus gar nicht wirklich auferstanden und in den Himmel aufgefahren sei. Im Mittelalter wurden solche Gedankengänge zu riesigen theologischen Systemen ausgebaut. Der Begriff Trinität spielt hier eine große Rolle. Er besagt, dass Gott aus drei Wesenheiten besteht.
Aus Gott Vater, dem Schöpfer, Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist.
Schwieriger Stoff. Für das Weihnachtsfest bleibt die Erkenntnis, wenn Gott in Jesus in die Welt kam, dann muss seine Geburt bereits sehr außergewöhnlich gewesen sein. Schriftliche Berichte von Augenzeugen gibt es nicht. Die Evangelisten Matthäus und Lukas, die die Weihnachtsgeschichte schildern, schrieben frühestens um das Jahr 70 ihre Evangelien, mussten sich also aufs Hörensagen verlassen und da waren viele Geschichten im Umlauf. Matthäus und Lukas sammelten sie und nahmen sie in ihre Versionen der Lebensgeschichte Jesu auf. Für sie war klar, Jesus war der Messias, der Retter der Welt, auf den das Volk der Juden schon lange wartete. Die Propheten hatten dessen Kommen schon Jahrhunderte zuvor angekündigt. Er werde ein Nachfolger des Königs David sein, der aus Bethlehem stammte, heißt es im ersten Buch Samuel. Und der Prophet Micha verkündete:
Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.
Der Prophet Jesaja kündigte an, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werde. Das brachte die neutestamentlichen Autoren in die Bredouille, denn biologisch ist das nicht möglich. So entstand die fantasievolle Idee, dass die Jungfrau Maria vom Geist Gottes schwanger wurde, so wie es ihr der Engel Gabriel auf Nachfrage erklärt hatte:
Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.
Auch Tiere spielen in der Bibel eine Rolle im Hinblick auf den Messias.
Ein Ochs erkennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn.
Auch dieser Satz stammt vom Propheten Jesaja. Auf ihn geht zurück, dass in Krippendarstellungen neben den menschlichen Figuren auch Ochse und Esel friedlich aufs Jesuskind blicken. All das und noch mehr wurde zu der bis heute bekannten Weihnachtsgeschichte zusammengefügt. Jesus wurde im Stall geboren, Tiere waren dabei, Engel sangen und der Geburtsort war nicht eine Hauptstadt, sondern ein kleines Provinzdorf, in das sogar Weise aus der Ferne kamen und in dem kleinen Kind Gott erkannten. Und warum nun genau? Um eine theologische, spekulative Erkenntnis mithilfe einer wundervollen Geschichte in die Herzen der Menschen zu bringen.
Gott wurde Mensch.
Wirklich, was ja tatsächlich schwer zu begreifen ist. Aber handelten die Verfasser der Weihnachtsgeschichte wirklich klug? Die Legende ist doch leicht zu durchschauen. Wer sie mit dem Verstand liest, kann sie doch getrost überblättern. Trotzdem geht sie zu Herzen. Wie kommt das? Theologe Thorsten Dietz:
Die Menschen, die sich von diesem Zauber anrühren lassen, haben auf einer ganz tiefen Ebene was verstanden. Sie haben verstanden, dass das Leben ein Wunder ist, nicht? Und dass das Leben ein gewisses Maß an Verzauberung braucht. Die völlige Entzauberung, wo es nur noch um Zahlen und Fakten, um Geld und Statistisches geht, da verschwindet auch das Menschliche bei.
Und so schmückten sich die Menschen diese rührende Geschichte auch später weiter nach ihren Vorstellungen aus. Dass Jesus ein holder Knabe mit lockigem Haar gewesen sei, das steht zum Beispiel nirgends in der Bibel. Die Vorstellung des süßen Babys entstammt der Alpenromantik des 19. Jahrhunderts. Das Lied »Stille Nacht« entstand in Salzburg. Die Verfasser wollten mit ihm bewusst über den Weg des Gefühls Menschen mit der christlichen Botschaft erreichen. Das haben sie geschafft. Stille Nacht gehört heute zu den beliebtesten Weihnachtsliedern, aber es polarisiert auch. Manchen Pastorinnen und Organisten ist es zu kitschig. Sie lassen es am Heiligen Abend nicht im Gottesdienst singen. Zu Recht?
Ich finde Stille Nacht, Heilige Nacht ein schreckliches Lied. Und wenn der Gottesdienst allein nach meinen ästhetischen Gesichtspunkten zusammengestellt würde, würde dieses Lied niemals gesungen werden. Das holder Knabe im lockigen Haar, zweifelsohne nicht den Kern der Botschaft Jesu berührt, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber Menschen, die sich einen holden Knaben im lockigen Haar vorstellen, haben auf diese Weise Zugang zu der ungeheuer radikalen Botschaft gefunden, dass der Gott, der diese Welt ins Dasein gerufen hat, in einem Stall liegt und plärrt. Und sozusagen, das kann man in Form dieses nackten theologischen Satzes weitergeben. Das wird manchen gefallen, aber manche können das auch besser kontemplieren, memorieren, sich zu Herzen bringen, indem sie vom holden Knaben im lockigen Haar singen.
Der Berliner Theologieprofessor Christoph Markschies zeigt ein weites Gelehrtenherz, wenn es um Weihnachtskitsch geht. Er ist Professor für Kirchengeschichte, zudem Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie für Wissenschaften, dazu noch Leiter des Instituts für Kirche und Judentum. Mehr wissenschaftliches Renommee geht kaum. Trotzdem stehen bei ihm zu Hause ein hölzernes Engelsorchester und eine Weihnachtspyramide.
Ich finde, eine Weihnachtspyramide ist kein Kitsch. Ich habe sogar selber einmal eine gebaut, auf der eine erzgebirgische Bergmannskapelle steht. Also ich finde, dass Weihnachten einem zu Herzen geht und dass das zu Herzen gehen in den Formen durchgeführt wird, in denen das Menschen zu Herzen geht. Wir sollten uns freuen darüber, wenn evangelisches Christentum, was manchmal die Tendenz zu einem Oberseminar von Professoren hat, Menschen zu Herzen geht und ihre Herzen bewegt und sie dem auch Ausdruck geben.
Neben dem Weihnachtsschmuck sorgt auch Musik dafür, dass die Weihnachtsbotschaft zu Herzen geht. Auch das ist beachtlich. Lieder, die bis zu 500 Jahre alt sind, bewegen so heute noch Menschen.
Maria durch ein Dornwald ging. Ich stehe an deiner Krippen hier. Kommet, ihr Hirten.
Oder vom Himmel hoch, da komm ich her. Martin Luther schrieb dieses Lied, um seinen Kindern das Weihnachtsgeschehen zu erzählen. Mit Musik geht das besser als mit Worten, wusste der sangesfreudige Reformator. Heute weiß auch der Düsseldorfer Komponist und Produzent Dieter Falk um die Macht der Melodien. Mit welchem Lied würde er den Menschen die Weihnachtsgeschichte nahebringen?
Welches Weihnachtslied ich spielen würde? Ich glaube, ich würde, ohne lang zu zögern, unbedingt dieses eine spielen. Ich stehe in deiner Krippen hier ist für mich eigentlich das eindrücklichste Weihnachtslied, weil es nicht so heroisch und laut und so jubelnd ist, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, eher melancholisch und ruhig. Und das habe ich auch Weihnachten nötig. Ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe. Aber Weihnachten braucht auch... O du Fröhliche und vielleicht sogar noch ein bisschen was Swingiges dazu, dass eben auch... Ja, das Fröhliche auch rauskommt bei Odo Fröhliche und das nicht so ein verschnarchter Männergesangsverein wird, keine Ahnung, sondern was braucht eine Melodie? Ja, ich glaube, bei Odo Fröhliche wird es am besten sichtbar oder hörbar. Das ist ein echter Gassenhauer und die Melodie ist ein Evergreen. Jeder kann sie nach zweimal hören mitsingen und das müssen alle Weihnachtslieder haben. Sie müssen Singalongs sein.
Und wenn sie das sind... Ja, dann treffen sie so ins Herz, dass sie dort das ganze Leben lang Weihnachtsgefühle hervorrufen. Margot Käßmann hat jahrzehntelang alljährlich Heiligabend-Gottesdienste gehalten. Als Pfarrerin weiß sie um die spirituelle Kraft der biblischen Weihnachtsgeschichte. Ihr Zauber bricht nicht, wenn man sie einmal gehört hat. Er besteht in der Wiederholung. Darin, dass sie zu etwas wie einer Lebensbegleiterin wird. In einen Heiligabend-Gottesdienst gehören also natürlich nicht nur alte Lieder und eine gehaltvolle Predigt, sondern auch das Original.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Das ist... Teil jeder Weihnachtsfeier, finde ich, weil es jährlich wieder gehört wird und immer neu. Ich habe einmal einen kleinen Jungen erlebt, der saß neben mir auf dem Fußboden, weil es so voll ist. Und als die Kirchenvorsteherin anfing, dieses Lukas-Evangelium zu lesen, sagte er, oh Mann, die Story kenne ich schon. Und dann habe ich gesagt, ja, und du wirst sie jedes Jahr wieder hören, wenn du mit deinen Eltern da bist. Später sitzt du vielleicht mit deiner Frau hier oder deinen Kindern und hörst diese Geschichte. Und da war mir selbst nochmal deutlich, also das gehört auf jeden Fall dazu.
Aus eigener Seelsorgeerfahrung weiß Margot Käßmann, Menschen haben an Weihnachten nicht nur gute Gefühle. An den Festtagen kommen häufig Gefühle ans Tageslicht, die das Jahr über versteckt blieben. Die schönsten Weihnachtslieder, der gemeinsame Gang in den Gottesdienst und das Hören der Weihnachtsgeschichte können höchstens kurz die Probleme verdrängen.
Weihnachten ist mir immer klar, da sitzen Menschen mit den unterschiedlichsten Gefühlen. Also Familien, die sich freuen, sich zu treffen. Partner, die in Spannung leben, das erste Weihnachten ohne die Mutter, das erste Weihnachten nach der Scheidung. Also Weihnachten sind massiv viele und sehr unterschiedliche Gefühle im Raum. Und ich wünsche mir, dass Menschen aus diesem Gottesdienst herausgehen, gestärkt für ein gemeinsames Fest und gestärkt für ihr Leben.
Konflikte innerhalb von Familien können in belastender Weise zu Herzen gehen. Das ist die Kehrseite auch der Weihnachtsgeschichte. Sie führt auf den ersten Blick eine heile Welt vor Augen, die in Wirklichkeit ziemlich kaputt ist. Da sitzt die traute, hochheilige Familie einträchtig im Stall und freut sich über die Geburt Jesu. Vergessen werden die Mühen der Reise und dass der Stall eben nur eine Notunterkunft war. Das vermeintliche Idyll löst bei vielen Menschen einen großen Erwartungsdruck aus. Und die Idee, woanders in anderen Familien, da geht es herzlicher und friedlicher zu. Eine irrige Vorstellung, meint der Berliner Psychotherapeut Klaus Lindstedt.
Das können gar nicht alle anderen so einfach. Das glaubt man immer nur, weil einem vieles natürlich durch die Medien, Werbung, durch die Gestaltung der Stadt oder der Straßen so nahegelegt wird. Aber ich glaube, dass dieses Idyll, was Weihnachten so sein sollte, das sind ja alles Klischees, die mit dem, was Menschen wirklich erleben, relativ wenig zu tun haben. Und das meiste, was man wirklich erlebt, das ist eben eher so was Zwiespältiges.
Auf Klaus Lindstedts Couch sitzen viele, die an der weihnachtlichen Gefühlskulisse scheitern und nun ihre Enttäuschungen ablassen. Frustrierte, die die Nase voll haben von Weihnachtsmachern, die mit Musik und Worten Weihnachtsgefühle erzeugen wollen. Ihre Frage ist nicht, wie bekomme ich Weihnachtsgefühle, sondern wie entgehe ich ihnen? Der Psychotherapeut öffnet ihnen die Augen.
Also ich glaube, wenn man das Fest wirklich befriedigend feiern möchte, sollte man probieren, sich gefühlsmäßig zu lösen von den Erwartungen, die man selber hat. Man sollte sie auch kennen. Man sollte versuchen, diesen Erwartungen nicht folgen zu müssen, sondern die Dinge sich entwickeln zu lassen und sollte ein Gespür dafür entwickeln, was einem selbst an diesem Fest wirklich wichtig ist. Ist es der ganze Trubel, der Rummel, der da drumherum entsteht oder im Vorfeld entsteht? Oder ist es der vielleicht eher besinnliche Rückzug? Und man sollte sich vielleicht nicht so mitreißen lassen von dem, was ja, durch Medien und durch die wirtschaftlichen Interessen so in den Vordergrund gerückt ist. Insgesamt glaube ich, ein sich loslösen von all dem, was einem nahegelegt wird in diesem ganzen Konsumrausch um dieses Fest herum.
Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir?
Und wie soll ich das denn nun eigentlich glauben, was wir seit gestern Abend feiern? Der Verstand kann das, was da gefeiert wird, offensichtlich nicht in Gänze empfangen. Die Weihnachtsgeschichte steigt nicht in den Kopf, nein, sie geht zu Herzen. Denn viele Aspekte dieser Geschichte sind zeitlos bewegend. Liebesnot und Eifersucht, Unsicherheit und Armut, Glaube und Zweifel, Flucht und Bewahrung, Liebe und Gewalt. Auch wenn süßliche Krippen, puttige Engel und allerlei Weihnachtstanz den Blick in die Tiefe der Geburtsgeschichte mitunter verstellen, ihre Lebensnähe bleibt. Sie ist mehr als historische Wahrheit, sie ist realer als eine Legende. Die Geschichte von Jesu Geburt ist eine wahre Herzensgeschichte. Sie trifft uns unmittelbar in unseren heutigen Sorgen und Hoffnungen.
Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das immer bleibt.
So brachte es Martin Luther auf den Punkt. Die Weihnachtsgeschichte wird zum Spiegel unserer Seele. Und hin und wieder wird die Geburt zu einem Gleichnis für den Glauben, der in uns geboren wird. So haben es jedenfalls die Mystiker des Mittelalters beschrieben, zum Beispiel Meister Eckhart.
Wir feiern Weihnachten, auf dass diese Geburt auch in uns Menschen geschieht,
meinte der weise Gelehrte.
Wenn sie aber nicht in mir geschieht, was hilft sie mir dann? Gerade, dass sie auch in mir geschehe, darin liegt alles.